Hallo, liebe Fotopodcaster, herzlich willkommen zur Folge 69. Heute mit dabei sind der Tino.
Herzlich willkommen.
Ja, und ich, der Michael. Hi. Wir haben wieder mal eine kleine Übersicht an den verschiedensten Themen für euch vorbereitet.
Es geht los mit einer Hörerfrage, und zwar eine neue Kamera zum Einstieg, gebraucht oder neu?
Scott Kelbys Photowalk in Fulda.
Dann auf die Perspektive kommt es an.
Spiegelungen und Sonstiges.
Dann haben wir einen Hardware-Tipp für euch, den Batteriegriff für die Nikon D7000 von Hänel.
Ja, und damit nicht nur etwas für Nikon dabei ist, haben wir hier den Fotix Odin noch zum Vorstellen dabei.
Dann ist mir aufgefallen, dass ein neues Musikvideo auf dem Markt ist, welches ausschließlich mit digitalen Spiegelreflexkameras gedreht wurde. Und wir haben noch eine Hörerfrage von Andreas, die er uns bei Facebook gestellt hat.
Ja, und damit legen wir direkt los. Eine Kamera zum Einstieg, gebraucht oder neu? Die Frage selber kenne ich auch. Ich bin ja jetzt seit diesem Sommer mit einem Lehrauftrag beglückt worden und unterrichte 18 junge Menschen im Alter von 17 bis, ja, ich würde sagen 18, maximal 19. Und auch hier kam jetzt öfters die Frage, Grundvoraussetzung zur Kursteilnahme war eine Spiegelreflexkamera. Was mache ich? Eine gebrauchte, eine neue? Wie viel gebe ich aus? Was für ein Modell ist für mich richtig? Und Tino, du hast hier eine Antwort parat.
Na, ob ich die Antwort habe, weiß ich nicht, aber ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Und als die Sünje, unsere Hörerin, mich fragte, was mache ich? Soll ich mir eine neue kaufen oder gibt es auch irgendwo was Gebrauchtes? Habe ich so gedacht, an den alten ausgelutschten Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Man kauft sich was, was man nach kurzer Zeit wegen der mangelnden Qualität mit Verlust wiederverkauft, um sich dann doch das bessere oder teurere Teil nachzukaufen. Daraus folgt, ich brauche eigentlich was, was preiswert ist, aber was ich auch langfristig nutzen kann. Ja, was gibt's gebraucht? Also ich kann, wenn ich jetzt mal auf dem Nikon-Markt in dem Einsteigersegment gucke, da gab es von den guten Kameras die D50 oder die D80. Bei den Canons waren es die 350D, die 400D, 450D oder die 1000D. Und alternativ dazu vielleicht die neueren Nikon- oder Canon-Modelle zum Einstieg, die D3100 oder die D5100 oder bei Canon die 1100 oder die 600D. Genau. Gucken wir uns mal bei den gebrauchten Kameras mal die Pluspunkte an. Was spricht denn für eine gebrauchte Kamera? Auf jeden Fall erstmal der Preis. Die Kamerabodies gehen im Preis relativ schnell runter. Man kommt also sehr günstig an so eine Kamera ran. Wenn man ein Mittelklasse-Modell, ein gebrauchtes Mittelklasse-Modell kauft, hat man auf jeden Fall eine gute Verarbeitung am Gerät. Man hat meist bei den genannten Kameras oben ein digitales Display, wo man Belichtung, ISO-Wert und solche Sachen ablesen kann, was die Einsteigerkameras in der Regel nicht haben. Man hat meist einen Autofokus-Motor integriert. Das bedeutet, dass man auch ältere Objektive oder Objektive von Fremdherstellern einsetzen kann, die keinen eingebauten Autofokus-Motor in der, im Objektiv besitzen. Aber es gibt auch Nachteile. Eine gebrauchte Kamera hat keine Garantie mehr. Die Restlaufzeit ist natürlich auch ungewiss. Ich weiß meist nicht, wie viele Aufnahmen die Kamera schon auf dem Buckel hat und wie lange sie dementsprechend noch hält. Ja, und auch der Akku ist ein Verschleißteil, was nach einer gewissen Zeit erneuert werden muss. Ja, zur Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist etwas, was sich bei den Kameras sehr deutlich verbessert hat. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, ich habe ja die D7000, aber ich habe eben auch noch die D50 und die D80 hier liegen. Das sind andere Werte, als die man eben von der D7000 kennt. Und man klagt vielleicht auch auf hohem Niveau, wenn man eben eine schnellere Kamera gewohnt ist. Selbst die D50 macht in den meisten Fällen noch schnellere Bilder als eine Kompaktkamera. Aber auch da ist ein deutlicher Unterschied schon zu erkennen. Der Hauptpunkt, der mich eigentlich davon abhält, eine gebrauchte zu kaufen, ist das Bildrauschen bei höheren ISO-Werten. Auch da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wenn ich mit der D50 auf ISO 400 oder ISO 800 gegangen bin, da hat das bei ja, einfarbigen Flächen schon deutlich angefangen zu rauschen. Das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Im Vergleich zu D7000, wo ich auch bei 1600 ISO kein Rauschen sehe, Beispiel Aufnahme in der Kirche, möchte ich das auch ganz gerne ohne Rauschen haben. Und natürlich, die älteren Kameras haben keine Filmfunktion. Das ist nur am Rande wichtig, aber es ist vielleicht auch etwas, wo man sagt, ach, das wäre schön, wenn wir das hätten. So, jetzt gucken wir mal die Einsteigerkameras, also D3100, 5100 oder bei Canon 1100D, sind auch recht günstig zu bekommen, sind schnell, haben eine höhere Auflösung. Also ich finde es schon angenehm, wenn man 10 oder 12 Megapixel hat, auch wenn man einfach in das Bild hineinzoomen möchte, haben meist eine deutlich bessere ISO-Leistung als die gebrauchten Kameras und sie besitzen eine Filmfunktion. Was ich absolut negativ finde, wäre die Tatsache, dass ich viele Einstellungen über das Hauptdisplay machen muss. Und gerade in dem Fall, dass ich zum Beispiel eine Hochzeit fotografieren möchte, ist das deutlich zeitaufwendiger. Wenn ich nicht einfach oben auf die Kamera gucken kann und möchte eben schnell einen Wert ändern, muss ich immer hinten auf das Display gucken und ich muss vielleicht noch 2, 3 andere Knöpfe drücken, damit das Display erstmal umschaltet. Dann haben diese Einsteigerkameras nicht alle einen Autofokusmotor. Das bedeutet, dass die Objektive von Fremdherstellern, die keinen Autofokusmotor eingebaut haben, oder das etwas ältere Objektive von Nikon, die noch keinen Autofokusmotor integriert haben, dann immer manuell fokussiert werden müssen. Ja, und der letzte Negativpunkt, der betrifft die Akkulaufzeit, die bei den Einsteigerkameras meist deutlich geringer ist als bei den etwas besseren Modellen oder auch bei den gebrauchten Mittelklasse-Modellen. Das sind jetzt also Punkte, muss man halt gucken, was ist einem wichtig. Beides ist möglich. Mit einer gebrauchten kann man astreine Fotos machen und eine Einsteigerkamera kann heute bei der heutigen Qualität auch super Fotos machen. Man muss sich halt diese Punkte mal in Erinnerung rufen und dann überlegen, wozu man sich entscheidet. Und egal, ob man jetzt etwas Neues oder Gebrauchtes gekauft hat, in vielen Fällen besitzt die Kamera da schon ein Einsteigerobjektiv, meistens mit einer Blende von 3,5 bis 5,6, offenblendig je nach der eingestellten Brennweite. Eine deutliche Freistellung vom Hintergrund, zum Beispiel beim Hochzeitsshooting, kriege ich natürlich bei einer Blende von 5,6 nicht so hin, als wenn ich da offenblendig mit 1,8 oder so fotografieren kann. Ergänzung dazu zum Kit-Objektiv wäre zum Beispiel von Nikon 50 mm Festbrennweite. Da gibt es eins ohne Autofokusmotor mit Blende 1,8 für 130 Euro oder das nächst bessere mit Autofokusmotor, das 1,8G, das hat einen Autofokusmotor, das kostet rund um die 200 Euro. Und bei Canon gibt es ein super Einsteigerobjektiv, auch ein 50 mm Objektiv, Blende 1,8 und das kostet gerade mal 100 Euro. Ich weiß das gerade, weil mein Bruder sich das gerade gekauft hat und das macht wirklich sensationell scharfe Bilder, ist total klasse und gerade für einen Einsteiger, der eine günstige Kamera hat, der kann da wirklich sehr professionelle Bilder mitmachen. Ja, was braucht man noch? Dazu würde mir nur noch einfallen, ein Systemblitz wäre absolut sinnvoll. Denn nur der Systemblitz ist in der Lage, eine Belichtungsmessung vorzunehmen und auch nur die Blitzleistung abzufeuern, die das Bild auch unbedingt benötigt. Und naja, wenn man auf ein Original Nikon oder Canon Blitz gehen will, kann man sich bei Nikon den SB700 für 260 Euro kaufen oder bei Canon den 430 EX2 für 220 Euro. Das ist natürlich schon wieder eine Stange Geld. Alternativ kann man zu Fremdherstellern gehen und bekommt dann Blitze mit vergleichbarer Leistung schon in beiden Fällen, sowohl für Nikon als auch für Canon, für unter 100 Euro. So komme ich also relativ günstig doch zu einer ganz guten Einsteigerkamera. Überlegt euch, was ist euch wichtig? Eine relativ schnelle neue Kamera mit Garantie oder kann es auch eine etwas langsamere ohne Garantie sein, wo ihr aber wisst, Mensch, da komme ich auch unheimlich günstig dran und wenn sie mir am Anfang mal runterfällt und so, dann ist es nicht so ärgerlich, als wenn ich da irgendwas Neues in den Sand setze.
Ja, soweit ist es tatsächlich die Frage, was mache ich, wie eigentlich bei jedem Kamerakauf? Genau das Gleiche, für was setzt ihr die Kamera ein? Was für Ansprüche habt ihr? Was erwartet ihr von dem Gerät? Ich möchte euch vielleicht noch einen kleinen Tipp dazugeben. Und zwar, wenn ja, euer Portemonnaie dementsprechend etwas schmaler ausfällt, wobei Weihnachten steht kurz vor der Tür, dann gilt immer noch eine kleine Faustregel. Und zwar ist es so, es ist vernünftiger, mit einem kleinen Buddy anzufangen und gutes, ja, das Geld in eine gute Linse zu investieren und dann später den Buddy auszutauschen. Denn nicht unbedingt nur das Gehäuse oder die Kamera macht das Foto, sondern auch die Qualität der vergüteten Linsen. Und von daher gibt es da so eine kleine Reihenfolge, wenn es nicht gerade schon ein Kit ist oder ihr Ansprüche an eine gewisse Lichtstärke an das Objektiv stellt, dann könnt ihr durchaus, anstatt in eine semi-professionelle Kamerareihe einzusteigen, im Einsteigersegment bleiben und investiert dementsprechend das Geld in eine bessere Linse. Es ist zumindest, was den Gesamtpreis betrifft, günstiger, als wenn ihr als Beispiel die 7D mit einem 24-70 kauft. Sprich, wenn ihr bei einer 600D und einem 24-70 bleiben würdet, habt ihr hier schon eine gute Grundlage, ordentlich fotografieren zu können mit einer guten Linse. So, ein kleiner Tipp noch so am Rande.
Ja, kann man voll zustimmen, sehe ich absolut auch so. Mir ging es nämlich wirklich so, ich habe auch anders ich bin auch anders eingestiegen und ich habe im Laufe der letzten Jahre so das ein oder andere Objektiv wieder verkauft bei eBay, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit der Qualität dann doch nicht so zufrieden bin.
Ja, da lernt man dann automatisch doch noch was dazu.
So ist es.
Und ich sage halt auch immer sehr, sehr gerne, Original-Equipment arbeitet am besten mit Original-Equipment, sprich Canon und Canon ist kompatibler als vielleicht Canon und Metz. Funktionieren tut beides, nur ein systemspezifisches Zubehör ist natürlich auf die Kamera zugeschnitten und funktioniert einwandfrei mit der Kamera.
Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht und ich bin damit immer gut gefahren und habe lieber ein bisschen mehr gespart und dann passte das schon.
Ich habe noch einen kleinen Tipp vielleicht, wenn ihr dann doch mal schauen wollt, wo kann denn vielleicht eine Kamera im Gebrauchten liegen? Neben eBay gibt es ja auch das DSLR-Forum. dslr-forum.de. Hier gibt es eine Anzahl von Foren, unter anderem ein Unterforum, das heißt Biete. So, und da kann man Equipment verkaufen, sprich alle anderen, die was kaufen wollen, können da mal gucken. Da gibt es nicht nur alte Modelle, manche sagen, okay, ich stelle meine Fotografie ein, ich verkaufe meine Kamera, ein Jahr alt. Die meisten, die hier unterwegs sind, sind schon lange Zeit in dem Forum mit drin und soweit glaubwürdig. Da könnt ihr auch mal schauen und ein Gefühl bekommen für die Preise, die auf dem Markt unterwegs sind.
Mit unserer Hörerin bin ich dann einmal bei uns in Vechta durch den Zitadellenpark gegangen. Das ist also eine alte...
Den kenne ich.
Den kennst du, genau. Eine alte Festungsanlage, in dem auch ein Museum steht und so ein altes Zeughaus. Und dort drumherum stehen viele alte Bäume. Da stehen so historische Gebäude, kleine Hütten, die man da hingesetzt hat. Sie wollte einfach mal für eine Hochzeit ein bisschen üben. Ich habe ihr eine Kamera geliehen. Und dann sind wir losgezogen und ich habe ihr so ein paar Tipps gegeben und bin dann aus der zweiten Reihe losgegangen und habe einfach mit meiner Nikon D80, da habe ich eine 50mm Linse vorgeschnallt mit Blende 1,4, habe die dann natürlich nicht immer ganz aufgerissen, aber habe dann aus der zweiten Reihe einfach mal ein paar Fotos geschossen und es war klasse. Man ist, wenn man mit so wenig Ausrüstung losgeht, einfach gezwungen, mal auf den Boden zu gehen, mal irgendwo hoch zu klettern. Man muss natürlich, statt zu zoomen, muss man laufen und man kriegt ganz andere Blickwinkel und es ist total klasse. Es sind wirklich klasse Fotos daraus gekommen. Zwei Fotos verlinke ich euch mal davon. Und ich will damit einfach nur zeigen, mit einer ganz einfachen Einsteigerkamera, mit einer gebrauchten Kamera und nur einer Linse kann man wirklich total klasse Bilder machen und Eindrücke einfangen.
Ja, der Kreativität sind wirklich keinerlei Grenzen gesetzt. Und wenn man dann von einem Spaziergang durch den Zitadellenpark das Ganze in einen fotografischen Spaziergang umwandelt und das wieder in das Englische setzt, dann sind wir bei dem Photowalk in Fulda. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal den Namen Scott Kelby gehört hat.
Ich habe ihn schon mal gehört.
Ja, Scott Kelby ist ein lieber netter Mensch, der einfach mal eine ganz tolle Idee hatte. Und zwar vor mittlerweile 4 Jahren fand der erste Scott Kelbys Photowalk statt mit relativ wenigen Städten, die teilgenommen haben. Und das hat sich dann Jahr für Jahr wiederholt. Es ist immer am ersten Wochenende im Oktober. Dieses Jahr zum ersten Mal auf 2 Tage verteilt, denn die Anzahl der Photowalks hat sich ja, relativ konstant zum Vorjahr gehalten, aber bei über 1100 verschiedenen Fotowalks eingependelt. Und um einfach das Ganze flexibler zu gestalten, hat man jetzt dem Leader, das ist die Person, die den Fotowalk in der jeweiligen Stadt anführt, gestattet, das auf einen von zwei möglichen Tagen zu legen. Somit war das in der Hinsicht hier in Fulda der 1. Oktober. Am Samstag, den 1. Oktober, fand also unser Fotowalk hier in der Stadt statt. Und kleine, nette, lustige Wortspiele. Und ich will euch mal ganz kurz schildern, wie das Ganze denn stattgefunden hat, wie man überhaupt zu einem Fotowalk-Leader wird. Und hier hat der den auslösenden Anstoß einer meiner Fotomaniacs. Ihr wisst, das ist eine kleine Gruppe von fotobegeisterten Mitmenschen, die aus einem VHS-Kurs von mir stammen, mit dem wir uns immer noch regelmäßig treffen. Und zwar war es hier der Markus, der gesagt hat, hey, Michael, bewirbst du dich, kümmerst du dich darum, dass wir das in Fulda machen oder fahren wir lieber alle nach Frankfurt? Ich habe gesagt, na, wir brauchen nicht nach Frankfurt fahren. Ich gucke mir das mal an, ich bewerbe mich einfach und dann schauen wir mal. Ja, man kann auf der Seite worldwidephotowalk.com sich das Ganze mal anschauen. Es gibt ein Video zu dem, was ein Fotowalk ist. Da gibt es natürlich auch dann die Anleitung, wie man zu einem Leader wird. Erstmal, was ist ein Fotowalk? Ein Fotowalk ist eine zweistündige Veranstaltung, circa 2 Stunden. Es darf etwas weniger, es darf ein bisschen mehr sein, bei der man einen kleinen Spaziergang durch eine festgelegte Zone, einen festgelegten Bereich, eine festgelegte Route einer Stadt macht. Alle, die sich dort treffen, sind fotobegeistert, haben ihre Kamera dabei und es gibt keine direkte Themenvorgabe, wenn man nicht möchte. Man kann aber auch mit einer Themenvorgabe das Ganze abgehen. Und innerhalb dieser 2 Stunden fotografiert man das, was einem gerade so ins Auge sticht. Egal welche Perspektive, egal welche Motive und, und. Also es war wirklich 2 Stunden, wir haben fast 2,5 gebraucht. Alles dabei, inklusive der Arbeit für mich, die Leute alle weiterzukriegen zum nächsten Punkt. Ich hatte so eine kleine Route durch Fulda vorbereitet, durch Fuldas Altstadt. Die begann am Dom, ging über den Eingang vom Dommuseum, durch den Dom, an der Michaelskirche, bis in den Schlosspark, vom Schlosspark noch in die Altstadt und ratzfatz waren die 2 Stunden vorbei. Dabei haben 13 Teilnehmer, nur 13 Teilnehmer oder immerhin 13 Teilnehmer, aktiv sich in allen Positionen des Lebens befunden, am Boden, in der Hocke, irgendwo von oben nach unten, von unten nach oben, liegend, stehend, drehend. Da gab es nichts, was es nicht gab. Und haben fotografiert. Wir haben eine Vielzahl von Motiven, eine Vielzahl von Bildern. Jeder dieser Fotowalker muss sich für den Fotowalk anmelden. So, und dieser Fotowalk wird vom Leader auf der Fotowalk-Seite publiziert, angelegt und auch minimal beworben. Als Leader muss man qualifiziert sein, dahingehend eine Gruppe zu leiten. Nach Möglichkeit sollte man schon mal eine Veranstaltung organisiert haben, habe ich schon. Oder man sollte vielleicht Lehrer sein für Fotografie, bin ich. Man sollte in der Lage sein, Personen zu führen, hat geklappt. Und 1, 2 kleine Bedingungen weiter drumherum, die noch dazugehören. Man muss was organisieren können, man muss schauen, dass man das Ganze publiziert, bewirbt. Und das war's schon. Dann bekommt man, nachdem man seine Bewerbung weggeschickt wird, ein Approval, sprich mitgeteilt, ob man geeignet ist. Und wenn ja, bekommt man einen Link als Leader, wo man seinen Walk anlegen darf. Das habe ich getan. Ich muss dazu sagen, ich habe den Link im ersten Anlauf verloren, habe ihn dann am Montag vor dem Fotowalk wiedergefunden und kurzfristig mich darum gekümmert, noch Walker zu bekommen. Und auch wenn es so aussah, als wenn wir erstmal nur 8 wären, waren wir zum Schluss doch 13. Eine sehr schöne Gruppe. Sehr dynamisch, übersichtlich und ich glaube, bei viel, viel mehr wird es schwierig. Und ein maximaler Fotowalk darf in 50 Walkern bestückt sein. 50 zusammenzuhalten und weiterzutreiben, stelle ich mir schwierig vor. Naja, gut. Die 2 Stunden waren vorbei. Wir sind danach eingekehrt in eine Fuldaer Gastronomie mit dem größten noch arbeitenden, funktionierenden Wassermühlrad Deutschlands, haben uns dort zusammengesetzt und hier einfach mal ein bisschen philosophiert über den Fotowalk. Was gefallen hat, was nicht gefallen hat, was man während dem Spaziergang nicht klären konnte, hat man dann dort geklärt. Wir saßen auch gemütlich zusammen, bestimmt auch nochmal 2 Stunden. Und ja, es war also wirklich eine richtig schöne runde Geschichte. Jeder der Walker darf dann sein bestes Bild, also eines davon, auf seinen Photowalk-Account hochladen und das nimmt an einem Wettbewerb teil. Eines dieser hochgeladenen Bilder wird aus jedem Photowalk bewertet und gewinnt vorneweg einen Preis. Und zwar in dem Fall Scott Kelbys aktuelles Buch Light It, Shoot It, Retouch It. Aus dieser ersten Runde kommen dann alle Gewinnerbilder in eine weitere Runde und hier sitzt dann eine größere Jury und die entscheidet dann nochmals 10 Gewinner. Diese 10 Gewinner können vielfältige Preise gewinnen und dann ist es dann doch ein bisschen mehr als nur ein Buch. Von mit dabei waren zum Beispiel Adobe, Photoshop, CS5. Es waren dabei verschiedene Apple-Produkte, andere Soft- und Hardware-Lösungen und. Alles, was mit Fotografie zu tun hat. Hier kann man, wenn man sich ein bisschen bemüht und ein bisschen Glück hat, richtig gut absagen. Unser Gewinnerfoto steht fest. Ihr könnt immer noch auf die Seite des Photowalks gehen und gebt dort mal unter einem Photowalk suchen Fulda ein. Da seht ihr das Gewinnerfoto und mittlerweile auch alle anderen weiteren Fotos, die so geschossen wurden. Allerdings nur von jedem Teilnehmer eins und nicht jeder Teilnehmer hat ein Bild hochgeladen. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir so viele Fotos machen, dann sollten wir doch auch eine Plattform schaffen, in der man sich die anschauen kann. Und das Einfachste ist dann hier, Flickr zu verwenden und in Flickr eine Gruppe zu eröffnen. Das haben wir getan. Und den Link zu der Flickr-Gruppe stellen wir euch einfach mal in die Shownotes. Schaut euch das Ganze mal an. Vielleicht habt ihr Lust, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Ein erfolgreicher Leader darf im nächsten Jahr, wenn er möchte, wiederführen. Und ich habe jetzt schon ganz viel Lust. Überlegt mir schon eine Route. Und wer Lust und Laune hat, in Fulda dabei zu sein, bleibt einfach auf dem Laufenden. Schaut auf die Seite. Sobald ich die Chance habe, den neuen Photowalk 2012 anzulegen, wird er dort sein. Ich schreibe das noch in die Facebook-Gruppe, wie auch dieses Jahr. Und dann gucken wir doch mal, ob wir anstatt 13 vielleicht auf 20 kommen. Das wäre dann so die Zahl, die traue ich mir auch noch zu. Und dann sollte es doch auch ja noch ein bisschen lustiger werden.
Ja, und wenn ihr noch Lust habt, vielleicht auch mal im Norden Deutschlands auf andere Fotopodcast-Hörer zu treffen, dann schickt uns doch auch mal eine Mail. Wenn ihr am Fotowalk nächstes Jahr hier in Norddeutschland teilnehmen wollt, dann können wir da vielleicht auch zum Beispiel über die Facebook-Gruppe ein paar Leute zusammenführen.
Jo, das wär's. Der Fotopodcast Fotowalker parallel zeitgleich. Fotowalk macht wirklich Spaß, weil es ungezwungen ist. Und ihr könnt einfach vorbeikommen, egal ob es eine kompakte Kamera ist. Ganz klein aus der Hosentasche, hatten wir auch dabei. Den Sven, ich grüße dich. denn die beiden haben Sven und Annette haben eine Spiegelreflexkamera und die nutzt eigentlich Annette. Aber damit Sven auch was zu tun hat, hat er die kleine kompakte bekommen.
Da waren die Rollen klar verteilt.
Ja, ne, nein. Von daher war schön, dass die beiden da dabei waren. Also wir hatten von Hochzeitsfotografen, von ambitionierten Hobbyfotografen, von Einsteigern. Christian hat seine Kamera von Freunden geschenkt bekommen. Da habe ich gesagt, so Freunde hätte ich auch gerne.
Ja, cool.
Dann mit Christian kam spontan auch Steffen vorbei. Nele ist noch mit angeschleppt worden von Markus. Markus mit C und Markus mit K, der Philipp. Also es war wirklich ein kunterbunter Haufen. Der Ondo, der dann wieder dementsprechend den Gross dann mitgebracht hat, der kam etwas später, weil er erst die Kinder gehütet hat. Krostan kenne ich dann schon mal von einem anderen VHS-Kurs und somit war das einfach ein sehr, sehr lustiger Haufen. Ja. Ondo ist ganz begeisterter Foto-Community-Treffengänger und hat uns erstmal erzählt, was er da so alles gemacht hat und Hut ab, er hat eine ganze Menge an Fachwissen. Und er geht nie ohne sein Stativ aus dem Haus.
Das lasse ich auch mal gerne zu Hause.
Also, ich habe meins nicht mehr gefunden. Ich habe jetzt seit 3 Wochen gesucht, wo mein Stativ hin ist. Ich habe schon die Krise gekriegt, ob ich es irgendwo habe stehen lassen.
Okay.
Dann habe ich dran gedacht, dass ich bei der letzten Hochzeit, die ich fotografiert habe, das Brautpaar hatte einen Käfer. Und dann sage ich, ihr habt einen Käfer. Ich habe auch einen. Also wenn es euch nichts ausmacht, komme ich auch mit dem Käfer, machen wir ein lustiges Käfershooting. Und dann bin ich also als Hochzeitsfotograf mit einem hellblauen, babyblauen Käfer und die beiden mit einem Käfer Cabrio unterwegs gewesen. Und mein Stativ liegt noch vorne im Kofferraum vom Käfer.
Heute eingefallen.
Ja, dazu, wenn ihr euch das Ganze mal angeschaut habt, in der Flickr Group kommen in die Shownotes kommt noch ein kleiner Link von Christina, einer Mitwalkerin dieses Jahr. Unter pictova.de hat sie einen kleinen Blog dazu geschrieben. Schaut euch das mal an. Ja, und wenn ich jetzt an das Gewinnerfoto aus Fulda denke, dann Hat es etwas damit zu tun, dass eine Perspektive den Blickwinkel ganz anders darstellt, als es sonst irgendjemand hätte wahrnehmen können?
Michael, was für eine schöne Überleitung.
Ja, ne?
Genau, nämlich auf die Perspektive kommt es an. Was ist es eigentlich, was mich an einem Bild fasziniert? Was hat dich zum Beispiel an dem Gewinnerbild fasziniert? Warum bist du mit den Gedanken an dem Bild hängen geblieben? Und was war anders an dem Bild?
Ja, also das Gewinnerbild, zum einen war es eine Idee, auf die ich selber nie gekommen wäre. Ich weiß, zur Fotografie gehört immer ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, damit die Kreativität sich entwickeln kann.
Mhm.
Aber dass man eine Kamera in eine Laterne hineinlegt, also eine normale Straßenlampe, die allerdings 6 runde Glaskugeln hat, in denen dann die Birnen sitzen und dementsprechend auch die Arme, die zu diesen Glaskugeln führen, und dort nach oben fotografiert. Und so, dass die Architektur von Fulda zumindest zum Teil noch zu erkennen ist, nämlich der Dom parallel mit einer der Linien in das Bild hineinfällt. Das fand ich einfach toll. Das hab ich mir angeguckt. Das hat mich fasziniert. Wobei ich sagen muss, also wir haben eine Hülle und Fülle an ganz tollen Fotos von diesen 2,5 Stunden. Aber das war eins, das war irgendwie so ganz anders.
Cool. Also dann trifft es ja auch zu, dass so technische Aspekte wie Schärfe, Kontrast, Belichtung und so weiter eigentlich gar nicht so die Rolle spielen, wie eigentlich vielmehr gestalterische Gesichtspunkte. Und auch mir ist das eigentlich in letzter Zeit immer wichtiger geworden, nachdem ich so meine Kameraausrüstung zusammen hatte, wo ich dann überlegt habe, wie kann jetzt ein Bild noch besser werden? Technisch ist es jetzt wirklich in Ordnung, da habe ich die entsprechenden Geräte, aber jetzt muss man auch mal an die Gestaltung kommen. Und mir geht einfach die Perspektive nicht aus dem Kopf. Die Art, Objekte so festzuhalten, dass der räumliche Eindruck von diesem Objekt ein besonderer Eindruck wird. Und so war es ja auch bei deiner Laterne. Wenn man die wirklich mal von senkrecht unten anschaut, das ist eben ein Bild, wie man es sonst so nicht hat. Und um einen besonderen Eindruck von so einem Objekt, das nehme ich jetzt mal als Sammelbegriff für alles das, was man fotografieren kann, auch Menschen, also um das zu bekommen, um es also betrachtenswert erscheinen zu lassen, muss ich mich von dem unterscheiden, was man so als Betrachter gewohnt ist. Um jetzt nochmal dein Bild aufzugreifen, die Laterne von vorne kenne ich, aber die Laterne von direkt unten drunter kenne ich eigentlich so nicht. Was bin ich denn gewohnt? Also ich bin gewohnt, dass ich nahezu alles auf dieser Welt aus einer Höhe von, in meinem Fall, circa 1,80 Meter betrachte. Da sitzen meine Augen. Das heißt, zu einem Kind sehe ich meist hinab und gucke deshalb meistens auf den Kopf. Einem anderen Erwachsenen schaue ich meist in die Augen, oder Käfer, Ameisen, Tausendfüßler oder eine Blumenwiese sehe ich natürlich immer nur von oben. Man könnte diese Liste noch weiter fortführen. Ja, Michael, wir machen uns alle Gedanken. Um etwas anders zu machen, kann ich also überlegen, was eigentlich im Alltag eine normale Betrachtungsweise ist und was denn jetzt mal eine andere Betrachtungsweise wäre, um mal davon vom Normalen abzuweichen. Eigentlich ist es ganz einfach. Jeder kennt es, man zeigt Urlaubsbilder und die Verwandten sagen, oh, wenn sie zum Beispiel die Altstadt vom historischen Kirchturm in Fulda aussehen, weil sie wissen, aha, das ist jetzt von oben, das ist meine Perspektive, die habe ich so ja nicht. Oder man geht aufs Riesenrad, um von oben den bunten Jahrmarkt zu fotografieren. Diesen Blick hat man nämlich auch nicht alle Tage. Also Menschen wie Ameisen so klein und viele bunte Lichter. Also die Perspektive macht den Unterschied. Natürlich ist das Beispiel mit dem Kirchturm und dem Riesenrad jetzt ein Extrem und für den Alltag in der Fotografie nicht von Bedeutung, da mir diese Dinge ja nicht immer zur Verfügung stehen. Das macht mir aber schon deutlich, dass der nicht alltägliche Blick auf Objekte die Aufmerksamkeit auf mein Foto zieht. Also ich sehe die Welt auf einmal so, wie die meisten Menschen sie auf dieser Welt nicht sehen. Und jetzt habe ich überlegt, welche Möglichkeiten gibt es da, mir einen anderen Blick auf die Dinge zu verschaffen. Und ja, leg dich oder setz dich doch einfach mal auf den Boden und hab keine Angst, deine schöne Hose staubig zu machen. Beobachte mal eine Blumenwiese aus der Perspektive eines Frosches und schau dir die Wolken am Himmel an, indem du zum Beispiel an den Blütenblättern der Blumen vorbei fotografierst. Das Spiel mit der Schärfentiefe ist am Boden viel spannender, wenn auf einmal eine einige Blumen durch die Schärfe ins Zentrum der Betrachtung rücken und alle anderen in der Unschärfe verschwinden. Auch in der Stadt merkst du auf einmal, dass dein Bild eine Tiefe bekommt, weil die Straße, auf der du liegst, einen Schärfeverlauf bekommt. Gebäude bekommen auf einmal eine ganz andere Dimension, wenn man sie mit der Augenhöhe eines Frosches betrachtet. Die Größenverhältnisse ändern sich, weil zum Beispiel der Löwenzahn, der zwischen den Pflastersteinen vor dem Haus wächst, auf einmal riesig erscheint. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber die meisten fotografieren im Stehen. Alternative: such dir einen erhöhten Stand oder halte deine Kamera mal von oben ins Geschehen. Das beste Beispiel dafür sind doch eigentlich die Fotos, die ein jeder mit seiner Kompaktkamera von sich und seinem Freund macht. Man hält die Kamera irgendwie so in der Hand, die kompakte zumindest, dass sie direkt auf sich selbst und den Nebenmann gerichtet ist. Und dabei hält man die Kamera meist höher als den Kopf und kriegt eine ganz andere Perspektive als die, wenn man in den Spiegel schaut. Als Spiegelreflexfotograf nutzt man ja meist kein Live-View und sieht deshalb den genauen Bildausschnitt nicht, wenn man die Kamera mal nicht direkt vor sein Auge hält. Aber auch da kann man sich ja einfach mal trauen, die Kamera mal über den Kopf zu halten, abzuschätzen, wo denn der Fokus landen wird und einfach mal auszuprobieren, einfach mal eine andere Perspektive zu wagen. Ein fotografisches Stilmittel, welches sich ebenfalls eine andere Perspektive zunutze macht, ist das Schräghalten der Kamera beim Fotografieren. Etwas, was jeder von uns vielleicht schon mal gemacht hat oder ausprobiert hat. Und was
der eine oder andere nicht mag.
Ja, und was man auch immer mehr auf diversen Homepages sieht. Und wie der Michael das schon gerade eingeworfen hat, dem stehe ich persönlich sehr kritisch gegenüber. Und zwar, weil es als Stilmittel für meinen Geschmack zurzeit überansprucht wird. Mal zwei Beispiele. Ein normales Fotoshooting im Studio. Das Modell posiert vor einem einfarbigen Hintergrund und soll von Kopf bis Fuß abgelichtet werden. Hält man bei so einem Setup die Kamera jetzt mal schräg, sodass das Modell diagonal auf dem Bild erscheint, sieht es auf den ersten Blick so ganz innovativ aus und ganz interessant, ist ein Hingucker. Wenn man aber ein bisschen länger darüber nachdenkt und mal dieses Bild mit professionellen Bildern in Modezeitschriften vergleicht, wird man merken, ja, Moment, solche Bilder wirst du da nicht finden. Das ist eigentlich ziemlicher Käse. Das ist zwar erstmal Blickfang, aber eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Eine andere Möglichkeit, wo ich das ziemlich cool finde, ist zum Beispiel beim Hochzeitsshooting, wo der ganze Tag mal dokumentiert werden soll. Und wenn sich der Bräutigam beispielsweise morgens gerade auf dem Bett sitzend die Schuhe zubindet. Man legt sich also auf den Boden, um mal eine ganz andere Perspektive zu bekommen und hält die Kamera mal so, dass man von der Schuhspitze bis zum Kopf des Bräutigams irgendwie alles im Bild festhalten kann. Das geht natürlich weder im Hochformat noch im Querformat, das geht irgendwie nur schräg. Und das ist so ein Bild, das bekommt man nicht oft und das sieht irgendwie cool aus und da kann man auch einfach mal die Kamera schräg halten. Und also das Schräghalten nicht so als Mittel zum Zweck, um einfach krampfhaft eine andere Perspektive zu bekommen, sondern da, wo es passt, wo man mal, auch wenn man mal von oben herab fotografiert und man möchte ein Pärchen fotografieren, auch da ist das ein gutes Mittel, um einfach mal vielleicht den ganzen Körperverlauf noch mit drauf zu bekommen. Also eine Möglichkeit, wie man das einsetzen kann. Ja, kann ich auch eigentlich was falsch machen bei der Perspektive? Da habe ich mir Gedanken gemacht und auch schon Bilder gesehen. Habt ihr schon mal ein Porträt gemacht und seid auf kleinster Brennweite vor das Modell gekrochen? Also bei so einem Kit-Objektiv sind das meistens so 18 mm. Dann habt ihr vielleicht gesehen, dass die Nase auf einmal riesig ist und der Rest des Gesichts irgendwo nach hinten immer kleiner wird. Wenn man dann auch noch von oben fotografiert, sieht die Person wie ein Gartenzwerg aus. Da gibt es eigentlich so eine Faustregel, je näher man an sein Modell herangeht und je kleiner die Brennweite ist, desto stärker werden die natürlichen Proportionen verändert. Und es sieht dann eben nicht mehr so aus, wie es im Original aussieht. Ein Beispiel, du fotografierst ein Modell bei 18 mm Brennweite vom Boden aus. Die Folge ist, dass die Füße und Beine ungewöhnlich groß werden oder vielleicht sogar besonders dick wirken. Das kann im Fall von Schuhwerbung ein super Effekt sein, um so den Blick auf diesen Schuh zu lenken. Der Rest tritt aufgrund der Größe dann ja in den Hintergrund und im Normalfall beim Hochzeitsshooting Riesenfüße oder dicke Beine, will da keiner haben, wäre das keine gute Idee. Im Umkehrschluss könnte man also sagen, je weiter man von seinem Modell entfernt ist und je größer die Brennweite am Objektiv, desto besser bleiben die natürlichen Proportionen erhalten. Eben aus diesem Grund werden auch bei vielen professionellen Modeshootings oft lange Brennweiten verwendet, auch in Studios. Und wenn ich dann das miteinander kombiniere, zu sagen, ich wähle jetzt mal eine andere Perspektive, ich fotografiere mal von unten, von oben, von wo auch immer und Entschuldigung, setze dann noch eine lange Brennweite ein, habe ich auf jeden Fall einen coolen Effekt. Ich persönlich habe für andere Perspektiven ganz gerne mal das 50mm Objektiv drauf mit Blende 1,4, habe ich eben schon gesagt. Und bei Ganzkörperfotos legt man sich dann einfach auf den Boden, hat dann die Offenblende mit 1,4 oder 1,8 und kriegt damit sogar noch eine relativ coole Freistellung vom Hintergrund. Ich habe mir jetzt zurzeit mal das 85mm Objektiv von Nikon besorgt mit Blende 1,4. Da muss man schon ein ganzes Stück weiter nach hinten gehen, um die Person komplett drauf zu bekommen. Da muss man auch die Kamera deutlich ruhiger halten. Wie das so geklappt hat und wie das klappt, da werde ich dann in einer der nächsten Folgen von berichten. Aber so viel erstmal zum Thema Perspektive. Michael, fällt dir noch was dazu ein?
Ja, gut, Perspektive. Ich sag mal, Perspektive ist ja immer etwas, mit dem man sich mal ganz, ganz überraschend auseinandersetzen kann, indem man wirklich den Standpunkt verändert, wie Tino schon gesagt hat. Aber die Perspektive muss ja nicht nur was damit zu tun haben, dass von unten nach oben eine Person ja länger wirkt, von oben nach unten kleiner wirkt oder von unten nach oben die Beine länger wirken oder dementsprechend von oben nach unten dann wieder die Nase größer ist. Perspektiven habt ihr natürlich dann auch ganz speziell im Bereich der Architekturfotografie. Und da ist es ja dann auch wieder so, wenn ihr das Objektiv ankippt, dann habt ihr sogenannte stürzende Linien, je nachdem, wie ihr das Ganze haltet. Aber hierzu kommen wir noch in einer anderen Folge. Ich will euch noch mal kurz was aufmerken zu dem Thema Spiegelungen. Das hatten wir schon mal öfters. Auch Marek hat da schon mal was drüber erzählt. Und ich möchte es noch mal ganz kurz aufgreifen, denn viele von uns laufen einfach durch die Stadt, ohne sich mal die Zeit zu nehmen, mal nach oben zu gucken, vielleicht nach unten zu schauen, mal zu gucken, was passiert eigentlich in der Heckscheibe eines geparkten Fahrzeuges? Was spiegelt sich in der Glasfront eines 70er-Jahre-Bürogebäudes gegenüber einer althistorischen Kirche? Ich habe meine Schüler mal mit verschiedenen Aufgaben durch die Stadt geschickt und hatte mir vorher schon Gedanken dazu gemacht. Und zwei Gruppen hatten im Endeffekt auch das Thema Spiegelungen. Und Spiegelungen haben wir ja nicht nur auf metallischen Oberflächen. Spiegelungen auf metallischen Oberflächen habt ihr zum Beispiel am Auto. Ich habe immer mal ganz gerne die Spiegelung einer Person an einem schönen polierten Fahrzeug. Das glänzt wie die Wutz und es spiegelt ohne Ende. Das habt ihr aber auch im Wasser. Ganz klar, je ruhiger, je stiller der See, Weihnachten kommt, wie gesagt, umso besser ist auch die Spiegelung. Wenn dann auch das Licht richtig sitzt, können sich Gebäude, Personen praktisch wie in einem Spiegel mit einer gewissen Transparenz aber versehen wiedergeben. Aber achtet doch mal dementsprechend mit darauf, dass ihr nicht nur schaut, was sich direkt offensichtlich spiegelt, sondern guckt wirklich mal, was passiert gerade im Außenspiegel des Fahrzeuges oder was ist gerade in der Heckscheibe. Gut, eine Pfütze bietet sich immer wieder an, aber nehmt euch doch mal, es gibt doch für den Garten so zur Deko diese kleinen verchromten Kugeln. Auch die spiegeln. Wenn ihr da mal eine mit habt, macht doch mal eine Architekturfotografie der anderen Art. Oder Personenfotografie. Eine Glaskugel, durch die Glaskugel hindurch. Das ist zwar dann keine Spiegelung, aber auch ein Effekt und eine andere Perspektive. Schaut einfach mal, was der Alltag euch noch bietet. Nicht das, was schon da ist, sondern das, was ihr vielleicht mitnehmt. Achtet nur darauf, dass gerade im Bereich der Architekturfotografie ihr Gebäude nicht mit einem Spiegel fotografiert haben dürft, wenn ihr es gewerblich nutzt. Für den Privatgebrauch und für Flickr und alle anderen Plattformen, die da unterwegs sind, macht das eine für sich nichts. Ganz klassisch sind auch verspiegelte Sonnenbrillen. Auch hier kann man eine ganze Menge mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal zu dem Thema Spiegelung ein bisschen was in unsere Flickr-Gruppe steckt. Wer Lust und Laune hat, vielleicht schon ein Bild in seinem Archiv hat oder jetzt gerade unterwegs ist. Jetzt habt ihr so tolles Wetter gehabt die letzte Zeit. Ein blauer Himmel zum Teil, die Sonne, herbstliche Farben, das Laub. Und das irgendwo mal in Szene gesetzt durch eine Spiegelung. Ob bewusst, mit Hilfsmitteln oder einfach vor Ort. Macht mal. Lasst euch nochmal animieren. Perspektive durch den Tino und die Spiegelung von mir.
So, Weihnachten steht schon fast wieder vor der Tür. Und wenn man jetzt noch nicht weiß, womit man seinen Liebsten beschenkt oder seine Liebste oder vielleicht sich selber, möchte ich mal einen Tipp geben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Batteriegriff? Was ist ein Batteriegriff? Ein Batteriegriff ist ein Teil, was man unter seine Spiegelreflexkamera schraubt, und zwar in das Gewinde, welches sonst für die Stativaufnahme gedacht ist. Und unter diesem Batteriegriff befindet sich dann ein neues Gewinde, womit man dann die Kamera auch wieder auf einem Stativ befestigen kann. Und der Batteriegriff bietet die Möglichkeit, ein oder zwei Kameraakkus aufzunehmen und somit die Laufzeit der Kamera deutlich zu verlängern. Alternativ kann man auch ganz normale Akkus dort in den Batteriegriff einsetzen. Meist liegt da ein Adapter dabei, wodurch dann der Betrieb mit den normalen Akkus möglich wird. Ja, und so ein Batteriegriff ergänzt eine Spiegelreflexkamera um die Funktion, die sonst eigentlich nur die Profikameras haben, nämlich die Möglichkeit, dass man die Kamera auch im Hochformat angenehm greifen kann. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Porträtfotos macht, dann müsst ihr immer die Kamera hochkant halten und das heißt mit der rechten Hand über den Kopf greifen, damit die Kamera eben in die entsprechende Position kommt. Und dieser Batteriegriff wird eben so unter die Kamera geschraubt, dass ihr, wenn ihr die Kamera Hochformat haltet, eben den Griff rechts habt, wie auch wenn ihr Querformat normalerweise Fotos machen wollt. Dann befindet sich an dieser Stelle auch noch ein zusätzlicher Auslöser, sodass man nicht umgreifen muss, sowie ein Einstellrad, mit dem man zum Beispiel die Blende verändern kann. Und ein solches Modell ist meistens vom Originalhersteller relativ kostspielig. Bei Nikon liegt zum Beispiel so ein Batteriegriff für die D7000 bei ungefähr 225 Euro. Ein alternatives Modell von der Firma Hänel, der HND7000, gibt es zurzeit um die 100 Euro, und zwar noch mit einem kleinen Goodie dabei, und zwar gibt es noch eine Infrarot-Fernbedienung dazu, ungefähr ja, halb so groß wie eine Scheckkarte, mit der man die Kamera dann auch verwacklungsfrei von einem Stativ zum Beispiel aus auslösen kann. Wir verlinken mal diesen Batteriegriff, dass ihr euch mal Gedanken dazu machen könnt. Da sind in diesem Online-Shop, wo es den gibt, auch noch viele andere Fotos dabei, dass ihr euch mal einen Eindruck von dem Produkt machen könnt. Michael, und was kaufst du deiner Frau zu Weihnachten?
Meine Frau zu Weihnachten, das ist die Frage schlechthin. Aber ich glaube, es hat mit Fotografie weniger zu tun. Also von daher.
Meinst du nicht, dass sie sich vielleicht über einen Blitzauslöser freuen würde?
Ich könnte es mal versuchen, also wenn ich es ordentlich verpacke. Ich glaube, die Vorfreude ist groß und danach guckt sie mich an und sagt, Schatz, was will ich denn damit?
Da musst du sagen, der ist günstig.
Ah, okay, das ist das Argument und der kann eine ganze Menge.
Genau.
Das ist das nächste Argument, ne?
Welchen würdest du denn dann kaufen?
Ja gut, ich sag mal, welchen würde ich denn da kaufen? Ich habe ja in der Hinsicht derzeit schon ein ganz gutes Equipment vom Pocket Wizard und Pocket Wizard hat den Vorteil, dass es sehr zuverlässig hat. Wenn man es finanziell betrachtet, vielleicht den Nachteil für die Zuverlässigkeit, darf man auch zahlen, ist also dementsprechend etwas teurer. Von daher habe ich mich immer mal in der letzten Zeit, gerade auch nach unserem Hörertreffen, umgeschaut nach Alternativen, die auch ähnlich wie Pocket Wizard Mini TT1 und TT5 das ETTL-Signal mit übertragen. Sprich, die Kamera macht eine Belichtungsmessung, überträgt die dann gemessene die gemessenen Werte per Funk an die ETTL-Empfänger, wo dann wiederum das Blitzlichtgerät drauf sitzt, Speedlight, und die lösen dann mit ETTL aus. So, im Großen und Ganzen mal ganz kurz. Und da gibt es jetzt eine Alternative, die im ersten Blick vielleicht ein bisschen preislich abschreckt. Aber lass uns erst mal ganz kurz auf das Produkt zurückkommen. Fotix kennt ihr schon. Auch hier haben wir schon Blitzauslöser, die wir im Studio als auch für Strobist-Lehrgänge verwenden, vorgestellt. Und Fotix hat auf der Fotokina 2010 ein neues System vorgestellt, in dem Fall noch unter dem Namen Helios. Helios heißt jetzt aber Odin. So, das heißt, für die Markteinführung hat man das Produkt nochmal umbenannt. Und Fotix Odin kann auch hier, in dem Fall derzeit noch für Canon spezifisch, kommt aber auch für Nikon und wahrscheinlich noch für den einen oder anderen Hersteller, das ETTL-Signal der Kamera zum Speedlight per Funk übertragen. So, was braucht ihr dafür? Ich sag mal, dafür gibt es ein Starter-Set von Fotix und das besteht dementsprechend einmal aus einem, ja, einer Art Transmitter, das ist der Auslöser, und einem Empfänger. Und das ist der Knackpunkt, der finanziell momentan über einem Pocket Wizard liegt, aber Pocket Wizard heißt auf gut Deutsch, ihr braucht immer zwei gleiche Geräte, damit es funktioniert. Das heißt, ein Pocket Wizard liegt um die 225. Damit es funktioniert, braucht ihr wenigstens zwei. Seid ihr schon bei 450 Euro. Und bei Fotix ist es derzeit so, dass das Set, ein Auslöser und ein Empfänger 299,90 Euro kostet. Weitere Empfänger, und dann wird es wesentlich günstiger als zu anderen Produkten, kosten 129,90 Euro. Ja, was könnt ihr jetzt damit machen? Der Transmitter sieht eigentlich im Endeffekt aus wie die Rückseite eines Blitzgerätes ohne den Schwenkkopf obendrauf. Es ist ein Digitaldisplay. Ihr könnt hier in drei Gruppen jeweils die Lichtleistung programmieren. Das heißt, wir nehmen das Beispiel A und B, zwei Kanäle. Ihr habt zwei Speedlights, ihr habt zwei Empfänger und ihr könnt jetzt über den Transmitter, die Sendeeinheit, die Lichtleistung eines jeden Empfängers regeln. Das geht per Funk. Ihr müsst nicht, wie sonst beim Strobist, nach vorne laufen, manuell runterregeln, wieder zurücklaufen. Ihr könnt das alles direkt von oberhalb der Kamera aus machen. Das Ganze funktioniert per Funk bis zu 100 Meter. Draußen ohne große Hindernisse. Ist eine ganz tolle Distanz. Hier in dem Fall übertrifft es sogar Pocket Wizard, die bei den TT1, TT5 bis zu 75 Meter angeben. Es hat eine kleine Signalleuchte, die euch die Power anzeigt. Es hat eine Wake-up-Funktion für die Speedlights, auch hier. Finde ich, ist das ein kleiner Vorteil, der mir bei den teureren Varianten fehlt, denn hier bleiben die Speedlights immer auf Dauerfeuer. Die bleiben immer an, damit sie sofort ansprechen. Und dann sind irgendwann die Speedlights leer. Während die beim Fotix in den Sleep-Modus fahren können und haben dann die Möglichkeit, über den Wake-up wieder hochzufahren. Sehr schön. Wo es dann im Endeffekt fehlt, was aber auch nicht angegeben wird, ist die Anzahl der Auslösungen. Also bei meinen Pocket Wizards habe ich acht Auslösungen pro Sekunde. Die unterstützen auch die Speedlights. Das heißt, da kann ich richtig feuern. Hierzu finde ich keinen Wert oder keine Angabe. Ihr habt vier Kanäle. Auf den vier Kanälen könnt ihr drei Gruppen einteilen, A, B und C. Das Ganze funktioniert mit normalen AA-Mignon-Batterien. Hat den Vorteil, ihr könnt ganz normale Akkus verwenden oder kriegt dann jeder Tank auch auf die Schnelle wieder normale Wegwerfbatterien, Einweg. Ihr könnt Highspeed-Synchronisationen vornehmen bis zu einer 1/8000 Sekunde. Alles das per Funk. Das heißt auch, dementsprechend mit einer Offenblende draußen zu fotografieren, könnt ihr hier über Funk alles steuern. Gibt es keine Einschränkungen. Ihr habt einen USB-Anschluss für die Auslöseeinheit und die Empfänger. Ihr könnt also hier Updates auffahren. Ihr könnt wahrscheinlich auch verschiedene Programmierungen mit durchführen. Ich habe allerdings das Gerät jetzt nicht vor mir und kann es nicht probieren. Möchte es euch aber in der Hinsicht auf jeden Fall vorstellen, denn es ist eine etwas günstigere Variante. Die Odin-Serie funktioniert uneingeschränkt mit der Strato-Serie und zwar sowohl Strato 4 in einem als auch Strato 2, der Multi 5 in einem. Die Funkblitzauslöser. Ihr habt mit dabei, ganz klar, also einmal im Umfang, wenn ihr Set habt, den Fotix Odin TCU, das ist der Sender, einen Fotix Odin Empfänger, die vier Batterien, jeweils zwei Stück in jedem Gerät. Ihr habt ein Adapterkabel von 3,5 mm auf eine PC-Sync-Klinke. Das dürfte in den USB-Bereich gehen. Ihr habt ein Adapterkabel von 3,5 auf 3,5. Das ist beidseitig in die eine Richtung wie die andere. Hier könnt ihr andere Geräte mit anschließen. Und ihr habt das Adapter auf die 6,3 mm Klinke. Ein normales USB-Kabel für den Anschluss an den Rechner ist mit dabei. Jeweils eine Handschlaufe, damit ihr die Sender auch irgendwo hinhängen könnt. Ansonsten gibt es ja noch den Trick mit dem Klett. Und eine Bedienungsanleitung. So, dann kommt es nur noch darauf an, wie viele Blitzköpfe ihr habt. und wie viel Empfänger ihr noch braucht. Es ist auf jeden Fall eine gut funktionierende Variante. Ich habe mich jetzt hier durch einige Tests durchgelesen, unter anderem von einem Vorabtester, der von Fotix einen Satz bekommen hat, zum wirklich auf Herz und Nieren diese Geräte zu testen. Er hat es gemacht. Es gab nicht eine Fehlauslösung, es gab keinerlei Verzögerung. Es hat alles einwandfrei funktioniert. Es ist eine ordentliche Verarbeitung im Bereich der Anschlüsse an die Kamera. Wir haben einen Metallschuh für den oder einen Metallschlitten für den Einsteckschuh des Blitzes oben drauf an der Kamera. Es ist über die Pins, die Ansteuerung über die Pins des jeweiligen Schuhs gegeben. Von daher wirklich nur systemspezifisch und derzeit für Canon. Ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Ich setze euch da den Link mit in die Shownotes. Und derzeit könnt ihr eigentlich alle aktuellen Canon-Modelle damit bestücken. Das funktioniert. Funktioniert auch mit den ETTL-1-Blitzgeräten. Sprich, derzeit alles, was ihr jetzt kauft, 580EX2 oder 580EX, überhaupt die EX-Serie hat ETTL-2, aber auch die 540EZ oder 520EZ. Das sind die Geräte, die es vorher gab, auch noch im analogen Zeitalter, die so nicht einwandfrei auf den digitalen Spiegelreflexkameras funktionieren. Sie lösen zwar aus, aber die ETTL-Übertragung funktioniert nicht einwandfrei. Diese Blitzköpfe funktionieren aber einwandfrei auf den Funkempfängern. Das heißt, nicht wegwerfen. Hier könnt ihr die älteren Modelle wieder mit den neuen Modellen in ein System integrieren. Wenn ich noch ganz kurz einen kleinen Tipp anbringen darf, dann gab es bei den Pocket Wizards das Problem, dass ein System, das nur auf 580EX oder EX2 basiert hat, sich störte. Und zwar der kleine Transmitter, der Empfänger, der vorne im Blitz sitzt. Das ist diese rote kleine Scheibe, wo es immer mal dahinter blinkt und wodurch euch der Blitz sagt, dass er Empfangsbereitschaft ist, sorgte bei dem Pocket Wizards dafür, dass es das Signal gestört hat und die Reichweite unheimlich verkürzt wurde. Das könnte hier eventuell auch passieren und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht eine Anfrage an den Hersteller schicken kann, um das mal zu klären.
Dann haben wir schon mal für Weihnachten ein paar Möglichkeiten hier vorgestellt.
Ich hätte gerne eine 5D Mark III zu weiter.
Ja, und ich hätte gerne eine Nikon D800. Aber ich glaube, das wird nichts. Michael, ich habe die letzten Tage krank im Bett gelegen und wie es dann so ist, man guckt im Fernsehen Dinge, die man sonst nicht guckt, aber aus lauter Verzweiflung bin ich irgendwann beim Schlager gelandet. Und ich bin hängen geblieben. Und zwar bei dem neuen Musikvideo von Helene Fischer. Und ich verlinke es mal auf dem Blog. Ihr könnt da mal gucken. Und zwar habe ich bei YouTube da ein interessantes Making-of zugefunden. Denn dieses neue Musikvideo von Helene Fischer ist komplett mit digitalen Spiegelreflexkameras gedreht worden. Das Video ist jetzt nicht so der Hammer, dass ich sagen würde, das ist jetzt die absolute geniale Werbung für die Filmfunktion bei den Kameras, aber man sieht, dass es jetzt in der Praxis angekommen ist und auch bei professionellen Videoproduktionen inzwischen soweit ist, dass da Spiegelreflexkameras eingesetzt werden und nicht nur noch professionelle Filmkameras. Es gibt da, also dieses Video ist aufgeteilt in Studioszenen, wo sie einfach vor einem weißen, ja, vor einer weißen Rolle steht und dann einfach da zur Musik singt und das ist relativ unspektakulär. Aber dann kommt eben noch ein Außendreh, wo sie auf, ich glaube, es müsste Hamburg sein, wenn ich die Kulisse so richtig gesehen habe. Sie steht also auf dem Dach irgendeines Hochhauses und der Hintergrund ist komplett freigestellt. Also mit den Mitteln der Unschärfe, die man sonst eben nur so aus der Fotografie kennt oder aus Kinofilmen, wo man mit professionellen Kameras arbeitet. Mir hat das jedenfalls ganz gut gefallen, dass man hier sieht, dass hier digitale Spiegelreflexkameras zum Einsatz kommen, um eben auch professionelle Musikvideos zu drehen.
Ja, und da gab es ja schon, für die, die es wissen, von House eine Folge, die komplett mit der 5D gedreht wurde. Die wurde auch schon ausgestrahlt und von daher, ja, also wer es nicht weiß, merkt es nicht. Es ist Wahnsinn, wenn man das Equipment hat, was man alles mit diesen Kameras anstellen kann.
Genau, und ja, so eine Kamera ist eben relativ günstig. Das Zubehör wird natürlich dann das sein, was teuer ist, dass man vernünftige Stative hat, die man auch fahren kann. Oder dass man sich irgendwie, ja, die Kameras müssen ja irgendwie auch beweglich sein. Bei diesem Musikvideo war es jetzt so, dass das immer nur von festen Positionen aus mit vielen Kameras gefilmt worden ist. Da gab es jetzt keine Bewegung im, also im Bild schon, aber die Kamera hat sich eben nicht bewegt. Wenn man das machen möchte, muss die Kamera natürlich auf irgendeinem Steady-Shot-System platziert werden. Das war jetzt nicht der Fall. Aber auch das wird sicherlich kommen. Es gibt im Internet ja schon genügend Leute, die ihre Tutorials mit Spiegelreflexkameras drehen. Das sieht schon verdammt gut aus und ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickelt und wie sich auch vor allen Dingen der Zubehörmarkt entwickeln wird, dass das eben auch für alle verfügbar ist und dass jeder dann in der Lage ist, wirklich professionelle Filmaufnahmen damit machen zu können.
Bevor wir gleich zu Andreas' Frage kommen, auch noch eins, das habe ich mal erwähnt und vergessen, da mich weiter drum zu kümmern. Und zwar, wenn wir Musikvideos haben, gab es, allerdings schon eine Weile her, ein Projekt im Jahr 2009. Und zwar hat im Jahr 2009 die Firma Profoto mit einem seiner Blitzköpfchen und den dazugehörigen Generatoren, nur der Generator kostet fast 10.000 Euro. Da ist kein Blitzkopf dabei.
Ja.
Aber da kann konstant mit gleicher Farbtemperatur und gleicher Helligkeit 8 Blitze pro Sekunde rausschießen. Und da haben die ein komplettes Stop-Motion-Video gedreht. Also nicht gedreht, sondern fotografiert. Und zu dem Zeitpunkt noch mit der 1D Mark III. Und haben an dem kompletten Set verschiedene Kameras aufgebaut und haben hier mit den Kameras dementsprechend, ich sehe schon, eine 1D Mark III, 1DS und eine 5D Mark II, das Ganze fotografiert und dann später das Ganze zu einem Stop-Motion-Musikvideo zusammengesetzt. Und wer sich das mal angucken will, den Link setze ich auch mal mit rein.
Ja, coole Idee, super.
Ja, und dann kommen wir zu Andreas, der uns eine Frage gestellt hat. Und ich muss sagen, Neufi, ich habe sie gelesen, ich habe mir nur gedacht, gehen wir das Thema auch mal hier bei uns im Podcast an, weil klar, wir haben Tipps, wir haben Ideen und vielleicht der eine oder andere Hörer auch noch. Gemeinsam sind wir stark und wir alle zusammen im Fotopodcast haben ein fast so großes Fachwissen wie ein Mini-Wikipedia.
Ja, dann jetzt hier die Frage von Andreas. Hochzeitsshooting ohne Assistent, Zeitrahmen 45 Minuten, was nehmt ihr für Equipment mit? Und was macht ihr auch noch, wenn es regnet? Das sind gleich 3 oder 4 Fragen in einem. Und erstmal finde ich das total krass, 45 Minuten. Aber 45 Minuten entspricht auch in vielen Fällen schon der Realität. Wenn man überlegt, man hat beispielsweise die kirchliche Trauung um, ich sag mal, 4 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr. Und der Sektempfang im Saal ist dann bereits um 18 Uhr oder vielleicht auf 17 Uhr gelegt und dann heißt es raus aus der Kirche, ab zur Fotolocation und dann schnell wieder auf den Saal. Da ist nicht viel Zeit und das spricht meiner Meinung nach erstmal dafür, dass man mit dem Brautpaar ein Gespräch vorab führt und klare Absprachen trifft, was die Fotolocation angeht. So dass man im Prinzip ganz konkret einen Plan hat, dass ich sage, ich möchte gerne die und die Pose möchte ich gerne haben. Also beispielsweise Braut alleine zweimal, Bräutigam alleine zweimal, beide zusammen zweimal, dann einmal beide zusammen im Porträtstil, dann beide zusammen einmal Ganzkörper und so weiter, dass man da einen kompletten Plan von hat. Jetzt Equipment. Ja, da würde ich sagen, das hängt ja doch stark vom Wetter ab. Normalerweise bin ich immer für einen Reflektor, aber wenn du sagst, du hast keinen Assistenten.
Hochzeitsshooting ohne Assi ist im Endeffekt erstmal eine relativ einfache Möglichkeit zu lösen, und zwar indem man das Brautpaar darum bittet, eine Vertrauensperson mitzubringen. Das ist generell immer von Vorteil, zum einen, wenn das Brautpaar gerade steht und die Pose ist perfekt, ist alles toll und dann fliegt ein blödes Blatt vom Baum und landet der Braut direkt im Dekolleté. Dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Fotografenkollegen, der sagt, oh, da würde ich jetzt gerne reingreifen, aber das ist ein absolutes No-Go. Von daher ist es einfacher, wenn das der zukünftige Mann macht, aber wenn der schon steht, ist es doof, weil ihr habt eh keine Zeit und die Zeit dann zu verschenken bei 45 Minuten ist zu kostbar. Dann ist es einfacher, es ist die beste Freundin, die Schwester, die Mutter der Braut. Die kann schnell zuppeln, die kann auch mal schnell das Kleid richten, die kann auch einen Reflektor halten.
Ich finde, Reflektor ist absolut universell einsetzbar. Ich finde den Reflektor deutlich besser als einen Blitz, weil der Reflektor mir vor allen Dingen ermöglicht, dass ich bei hellem, freundlichem, schönen Wetter mit der Unschärfe im Hintergrund arbeiten kann. wenn ich einen Blitz einsetze, habe ich irgendeine Blitzsynchronzeit, die im ideellen Fall bei einer 250. liegt. Wenn aber dann das Licht sehr stark ist, muss ich halt irgendwann abblenden und dann habe ich eben den Hintergrund doch schärfer, als ich ihn haben möchte. Wenn ich mit einem Reflektor den Vordergrund meine Brautleute aufhellen kann, habe ich immer noch die Möglichkeit, mit einer sehr kurzen Verschlusszeit trotzdem dann noch eine relativ offene Blende einzusetzen. Deshalb auf jeden Fall ein Reflektor. Ich nehme da immer so einen runden Reflektor mit, der ist dann, wenn er ausgeklappt ist, ich glaube so 1,50 Meter oder sowas. Da kann man auch schon mal so einen ganzen Brautpaar Oberkörper mit ausleuchten. Also ohne Assi geht eigentlich nicht, Andreas. Ich würde wirklich zusehen, dass ich mir irgendjemanden rekrutiere und sei es, dass es irgendein Bruder oder wie du schon gesagt hast, ist, der einen Reflektor halten, das geht relativ schnell. Da muss man auch keinen ausbilden für, das geht sehr schnell.
5 Minuten kurz erklären, wie es gehalten wird und worauf die Person zu achten hat, das reicht.
Genau.
Mehr ist es im Endeffekt nicht. So, damit kann man schon mal eine ganze Menge machen. An Equipment, wie Tino so schön sagt, Reflektor, ja, ein Blitz würde ich trotzdem mit dabei haben. Man weiß nie, was da gerade so ist. Und manchmal mit einem Blitz, wenn der Himmel schön dramatisch ist, könnt ihr auch eine ganz tolle Lichtstimmung rauszaubern. Also auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, nochmal zu leuchten. Gerade wenn dann das passiert, was du jetzt ansprichst, was macht man, wenn es regnet? Ganz einfach, man sagt die Hochzeit ab und wartet, bis die Sonne scheint.
Oder man hat einen Plan B.
Genau, oder man hat einen Plan B. Das Einfachste ist im Endeffekt, für gewöhnlich sollte man vor einem Hochzeitsshooting ein Vorgespräch geführt haben mit dem Hochzeitspaar, mit dem Brautpaar. Und gerade wenn man in die Jahreszeit des Herbstes hineinkommt, und dann ist es halt mal so, es kann neblig sein, es kann schütten, neues Eimern, es kann die Sonne scheinen, es kann sogar Schnee fallen. Da muss auf jeden Fall geklärt sein, was können wir machen, wenn das Wetter nicht so toll ist. Ich hatte selber den Fall bei einer Hochzeit in Fulda, da hatten wir darüber gesprochen, was machen wir, wenn, es war Oktober, letztes Jahr, vor 2 Jahren schon, und da war die Alternative, ja gut, gehen wir ins Stadtschloss, ist gut, kann man gerne machen, aber dann sollte der gewiefte Fotograf vorher geklärt haben, wie schaut es aus mit den Rechten. Hier in Fulda zum Beispiel gibt es das Schloss und das Schlossmuseum, man muss 60 € bezahlen, damit man dort fotografieren darf. Und das dann aber auch nur in zwei ausgewählten Räumen. Das heißt, man muss dann schon sagen, ich gehe in den Turm, ich gehe in das Marmorzimmer, ich gehe in den Kaisersaal, ich gehe ins Spiegelzimmer, wie auch immer. Klar, wenn da voll der Betrieb ist im Museum, dann ist das Ganze schwierig und dann wird dir deine Dreiviertelstunde nicht reichen, weil ständig irgendwelche Menschen da vorbeikommen. Und nicht jeder bleibt stehen und wartet, bis du ein Foto gemacht hast. Aber überleg dir doch mal andere Location. Anstatt ein Museum, das auch noch Geld kostet und dann die Frage aufwirft, übernimmt das Brautpaar die Kosten oder gehe ich dadurch einen Verlust ein? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Hier in Fulda gibt es zum Beispiel den Innenhof des Dommuseums. Da ist ein kleiner Gang, der ist mit so Rosen berankt. Daneben ist ein Wasserspiel und vor allem dieser Gang ist abgedeckt. Man wird nicht nass. Man könnte, wenn es regnet und nicht gerade die Welt ganz untergeht, da auch sich unterstellen und fotografieren. Es gibt die Möglichkeit, Möbelhäuser anzusprechen, mal was ganz anderes. Warum nicht in der Schlafzimmerabteilung eines Möbelhauses? Oder manchmal haben Möbelhäuser so einen super riesengroßen Sessel da irgendwo stehen als Werbematerial. Das Brautpaar da mal draufgesetzt, was ganz anderes. Oder in die Lobby eines Hotels. Hier in Fulda haben wir ein Hotel, das hat eine überdimensional große rote Couch. Da rief ich an, das musste alles schnell gehen, weil es hieß, wenn es regnet. Und es schien erst noch die Sonne und dann fing es an zu regnen. Und man braucht immer den Plan B. Und rief da an und hatte die Geschäftsführerin am Telefon. Die rief mich dann keine 2 Minuten später wieder zurück und sagte, jawohl, Herr Wertmüller, kommen Sie, Sie können alles haben, sagen Sie Bescheid, wir schicken alle Gäste weg, wir machen Ihnen Platz. Nicht immer arbeitet ein Hotel so kooperativ mit oder das Gewächshaus eines Blumenhändlers.
Ja, cool, sehr schön. Ich glaube, Andreas, damit ist deine Frage beantwortet, oder? Ansonsten, wenn es weitere Fragen gibt, wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns zum Beispiel über Facebook ein paar Fragen stellt. Ihr könnt uns auch an info@fotopodcast.de eine Mail schicken. Das geht immer an uns alle vier. Und wir werden euch entweder persönlich direkt, wenn es schnell sein muss, oder sonst hier über die Sendung gerne eine Antwort geben.
Genau so ist das. Ich kann es immer nur wiederholen, der Fotopodcast lebt nicht nur durch uns, sondern auch durch euch. Durch die Hörer, wenn wir euch nicht hätten, würden wir nicht produzieren. Damit wir immer wieder vielseitig produzieren können, sind wir angewiesen auf euch. Wir müssen wissen oder möchten gerne wissen, was interessiert euch? Gibt es Themen, die wir noch nicht angesprochen haben? Themen, die zu kurz gekommen sind? Schickt uns einfach immer mal eine Hörerfrage, einen Hardware-Tipp, einen Fototipp, was auch immer euch gerade in den Sinn kommt. Wir schauen uns das an. Das versprechen wir euch. Ob wir es publizieren, kommt darauf an, ob wir es schon mal hatten oder nicht. Schickt uns einfach was. Wir freuen uns.
Ja, cool. Dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Sendung.
Ja, bis bald und tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.